Der Mann des Gesetzes, Jahwe Jesus, Römer 7,2, gab jedoch denjenigen, die durch die Scheidung von ihm nicht sein Volk werden würden, die Verheißung, nach ihrer Rückführung aus dem babylonischen Exil in einen neuen, viel besseren Bund mit ihm hineinzugelangen. Hesekiel 36, 24-26, Hebräer 8, 6-10, sodass sie ihn gemäß Römer 7,4 gewissermaßen in einer künftigen Ehe als den aus dem Tod auferstandenen ganz anderen Mann der Gnade haben und als sein neues Volk dem Fluch des Gesetzes des alten Bundes entkommen würden. Hosea 2,1. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das war Hesekiel 36, 24-26. Jetzt kommt Hebräer 8, 6-10. Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, wie er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet worden ist. Denn wenn jener erste Bund tadellos wäre, so wäre kein Raum für einen zweiten gesucht worden. Denn tadelnd spricht er zu ihnen. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen, nicht nach der Art des Bundes, den ich mit ihren Vätern machte, an dem Tag, da ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie blieben nicht in meinem Bund, und ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr. Denn dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Römer 7,4 So seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten auferweckten, damit wir Gott Frucht bringen. Hosea 2,1 Doch die Zahl der Söhne Israel wird wie Sand am Meer werden, den man nicht messen und nicht zählen kann. Und es wird geschehen an der Stelle, an der zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, wird zu ihnen gesagt werden, Söhne des lebendigen Gottes. Der versprochene neue Bund Gottes mit seinem Volk wurde gemäß Apostelgeschichte 15 im Apostelkonzil zu Jerusalem 49 nach Christi auf die damalige Zeit bezogen, so dass es hier nicht um eine neuzeitliche Rückführung Israels und den Wiederaufbau der Hütte Davids im Jahr 1948 geht. Die positive prophetische Aussicht für Israel entspricht aber der Verheißung Gottes für die gesamte Menschheit, dass der rettende Same Evas der Schlange den Kopf wegschnappen würde. Die Befreiung des geschiedenen Volkes Israel von den Folgen der Nichteinhaltung der Forderungen des alten Vertrages kommentiert der Apostel Paulus in Galater 3, 10-14 folgendermaßen. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Bund des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams in Jesus Christus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Jesus Christus ist der verheißene Retter, der die List der Schlange zunichte machte, denn er wurde 32 nach Christus am Holz von Golgatha zum Fluch, das heißt verflucht und gerichtet, um die eigentlich Verfluchten aus ihrem Fluch zu befreien. Das Volk Israel erhielt also bereits zur Zeit des Alten Bundes den göttlichen Trost der Beseitigung der Folgen seines zukünftigen Ungehorsams. Nicht nur als der Gott und Schöpfer der Welt, sondern auch als der Gott Israels ist Jesus Christus sowohl der Mittler des Gesetzes als auch der Retter aus den negativen Folgen des Gesetzes, die bei dessen Nichtbeachtung auftreten. Wer ihn als Gott und Heiland ablehnt, hat keine Erlösung. Er bleibt unter dem Fluch des Todes. Kommen wir nun zu den rhetorischen Fragen zurück, die ich bereits gestellt und teilweise beantwortet habe. Warum konnte die Sünde in Adam und Eva wirken? Wie schaffte es die Schlange, sie zur Rebellion gegen Jesus zu führen? Und wie brachte dies der Teufel bei Israel fertig? Wie sieht es eigentlich mit Gottes Weisheit aus? Ist sie größer als die List Satans? Wie kann er Gesetze erlassen, die niemand wirklich zu erfüllen vermag, also letztendlich in den Tod führen müssen, und seine geliebten Geschöpfe dennoch retten, das heißt ihnen das ewige Leben vermitteln? Was war und ist seine unfassbar weise Lösung, die Jahrtausende Jahre lang verheimlicht werden musste, damit sie gelingt? Paulus schreibt in 1. Korinther 2, 2 plus 6 bis 10 Folgendes über diese Weisheit. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt, denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Offenbar ließ Gott tatsächlich alles wohlweislich in die Brüche gehen, denn er kannte bereits die Antwort auf die Problematik, die aus der zu erwartenden Sünde seiner Geschöpfe folgen würde. Auch wenn er ihre Entscheidung zutiefst bedauerte, ließ er sowohl den Ureltern der Menschheit als auch seinem Volk Israel die völlige Entscheidungsfreiheit, sich gegen seinen Willen zu stellen. Er ist ein Gott der Liebe und die Liebe kennt keinen Zwang. 2. Korinther 3, 17. Obwohl Jesus die Menschen stets ermahnte und sie erzüchtigte, hatte er sie nicht als seine Marionetten erschaffen. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Durch das Gebot in Eden bzw. das Gesetz vom Sinai kam jedoch eine innere Unruhe in die Beziehung zwischen ihm und seinen Geschöpfen hinein. Denn wie bereits erklärt, missbraucht die wesenhafte Sünde, das ist die Schlange in Person, das Gesetz, um die Menschen zu versklaven, das heißt zu Kindern der irdischen Stadt Jerusalem zu machen. Galater 4, 21 bis 26. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der von der Freien jedoch durch die Verheißung. Dies hat einen bildlichen Sinn, denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse, eines vom Berg Sinai, das in die Sklaverei hineingebiert, das ist Hagar. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Das Jerusalem droben aber ist frei, und das ist unsere Mutter. Römer 8, 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Die Verfehlungsmacht Satans nutzt die Verlockung, die das Gebot Gottes ungewollt hervorruft, für ihre Zwecke aus. Satan ist ein Meister auf dem Gebiet des Gesetzes. Er war in diesem theologischen Metier bereits als Schlange im Garten Eden aktiv, denn seine erste an Eva gerichtete Frage war eine scheinbar arglose, aber in Wirklichkeit höchst manipulative Erkundigung nach dem vermeintlichen Gebot Gottes, nicht von den Bäumen des Paradieses essen zu dürfen. Damit lenkte er Evas Aufmerksamkeit auf den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, um mit ihr über ihn sprechen zu können. Wer diesen Zusammenhang begreift, versteht, warum Jesus die gesetzischen Juden mit ihren vielen frommen theologischen Fragen und listigen Beschuldigungen als Söhne Satans bezeichnete. Das praktizierten, was sie ihren Vater tun sahen. Er erfasst den anklägerischen und die Wahrheit fälschenden Geist des Judentums. Er versteht das Wesen der Theologie des Gesetzes und kennt die Identität des sich selbst als Wahrheit und Mitte des Garten Edens darstellenden Baumes der Erkenntnis des Guten und Bösen. Johannes 8, 44 und 45. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Matthäus 23, 13. Wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verschließt das Reich Gottes vor den Menschen, denn ihr geht nicht hinein, und die, die hineingehen wollen, lasst ihr auch nicht hineingehen. Satan bedeutet aus dem Hebräischen übersetzt Ankläger, und als Staatsanwalt des Gesetzes ist er genau in dieser Funktion tätig, denn er führt die Menschen nicht allein in Sünde hinein, sondern klagt die Sünder auch Tag und Nacht vor Gott für die von ihnen begangenen Verfehlungen an, damit sie gerechterweise in den Tod gegeben werden, denn der Sold der Sünde ist der Tod. Offenbarung 12, 10 und 11. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Römer 6, 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Erinnern wir uns noch daran, wer das Gesetz vom Sinai gefordert hatte und einen Mittler entsandte, um es dem erwählten Volk Gottes zu geben? Es waren die Engel Gottes. Und einer dieser Engel, der es meisterhaft perfide versteht, das Gesetz für seine zerstörerischen Zwecke legal zu gebrauchen, ist Satan. Nun lässt sich die wichtige Frage beantworten, die bereits zu Beginn gestellt wurde. Wenn Gott um Adam und Eva besorgt war, warum hat er dann überhaupt so einen gefährlichen Baum erschaffen? Warum hat er die Schlange gemacht? Warum duldete er ihren Aufenthalt im heiligen Paradies? Aus der Analogie Adam und Evas zur Gesetzgebung für das Volk Israel und auch aus der Hiob-Geschichte kann man logisch schließen, dass es Satan und seine gesetzischen Engel waren, die Gott gegenüber das Gebot in Eden gefordert hatten, um die Treue der Menschen zu prüfen und vordergründig die Heiligkeit Gottes zu bewahren. Man muss verstehen, dass Satan ein doppeltes Spiel mit Hilfe des Heiligen Gesetzes treibt. Er ist ein frommer Versucher und Ankläger und dabei dennoch zutiefst böse, das heißt destruktiv. Er will gar nicht, dass das Gesetz zum Leben führt, obwohl es eigentlich dafür gedacht ist. Ebenso wie später am Sinai war der Mittler des Gebotes Jahwe Elohim, also Jesus Christus selbst. Sehr wahrscheinlich kam auch im Paradies das gerechte und gute Gesetz dazwischen hinein, damit es bestimmten Engeln als eine böse Kraft der Sünde diente und einen Keil zwischen unseren Ureltern und Gott trieb. Durch Satans verwirrende Theologie standen die Menschen nunmehr nicht mehr als das liebende Ebenbild Gottes in einer persönlichen Beziehung zu Jesus, sondern sie begannen in zwanghaften Kategorien von Pflichterfüllung, Schuld, Leistung, Argwohn und Angst zu denken, und sie ließen sich ein falsches Gottesbild aufprägen. Dies war die Geburtsstunde aller frommen Religionen, die vorgeblich zu Gott führen, in Wirklichkeit aber den Weg zum Baum des Lebens versperren. Der himmlische Vater ließ dies alles nicht nur zu, sondern plante es in seiner Weisheit ein. Denn er kannte die Lösung des Problems bereits vor dem Fall Adams bzw. der Verwerfung Israels und wusste, wie er sowohl seiner eigenen Gerechtigkeit und Heiligkeit treu bleiben konnte, das heißt den Forderungen der gesetzischen Engel entsprechen würde, als auch die sündigen Menschen ohne eine billige, das heißt gesetzlose Weise retten würde. Warum war Satan so listig? Was hatte er davon? Der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Er wurde im Ebenbild Gottes geschaffen und der Teufel hasst alles, was Gott liebt und tut. Deshalb ist er ein Fälscher und Menschenmörder von Anbeginn, denn Gott ist die Wahrheit, Liebe und das Leben in Person. Satan wusste, dass der verheißene gesegnete Rettersame, Jesus Christus, aus Abraham und genauer gesagt aus Israel kommen würde. 1. Mose 3,15, 1. Mose 22,18, Galater 3,16, 1. Mose 26,4, 1. Mose 28,4. Und deshalb schoss er sich auf dieses Volk Jakobs ein. Seine perfideste Taktik war jedoch, zusammen mit seinen Engeln das Gesetz für Israel anzuordnen. Galater 3,19. Denn bereits im Garten Eden hatte es ihm als ein effektives Mittel gedient, um die Geliebten Gottes rechtmäßig in den Tod zu geben. Das ungehorsame Volk Gottes würde sein Paradies, das Erdland Israel, verlieren und der Erlöser würde nicht am verheißenen Ort geboren werden können. Hebräer 7,14, 1. Mose 49,9 und 10, Jesaja 11,1 und 10, Micha 5,1, Matthäus 2,6. So war Satans Plan, der zum Teil gelang. Man muss begreifen, dass die Rückführung Israels aus der assyrischen, babylonischen und später persischen Gefangenschaft keine Wiederannahme in den alten Bund Jahwes darstellte, sondern Gott lediglich dazu diente, das Kommen des rettenden Samens des Weibes vorzubereiten, welcher dadurch, dass er sich in Jerusalem von der Schlange töten ließ und nach 3 Tagen wieder auferstand, den Triumph über Tod und Sünde davontrug und alle, die im Glauben an seinen Sieg partizipierten, vom Fluch des die gesamte Menschheit betreffenden Gebotes und vom Fluch des mosaischen Gesetzes Israels befreite. Wenn wir die Analogie zwischen dem Garten Eden geschehen und dem Fall und der Vertreibung des Volkes Gottes verstanden haben, stellt sich die Frage, was genau bei Israel der Sündenfall war. Natürlich sündigte das gesamte Volk gegen seinen Bundesgott und verlor deshalb die Gemeinschaft mit ihm. Aber es gab auch einen unverkennbaren Moment, der den endgültigen Untergang der Erwählten Gottes einleitete. Dabei handelt es sich um Davids Ehebruch mit Bathseba. Weiter Samuel 11, 1 bis 27. Denn laut 2. Samuel 5,1 waren die 12 Stämme Israels, Davids, Fleisch und Gebein. In der Analogie war David seinem Volk gegenüber also der neue Adam und Israel stellte eine typologische Vollerfüllung Evas dar. Auf einer anderen Auslegungsebene ist sie die Gemeinde Jesu. 2. Samuel 5,1. Und es kamen alle Stämme Israels zu David nach Hebron und sprachen, siehe, wir sind von deinem Gebein und deinem Fleisch. Schon damals, als Saul über uns König war, führtest du Israel in den Kampf und wieder heim. Dazu hat der Herr dir gesagt, du sollst mein Volk Israel weiden und sollst Fürst sein über Israel. Und es kamen alle Ältesten in Israel zum König nach Hebron. Und der König David schloss mit ihnen einen Bund in Hebron vor dem Herrn, und sie salbten David zum König über Israel. 1. Mose 2, 22 und 23. Und Gott, der Herr, baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch: Sie ist nun Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Davids schamloser Tanz in 2. Samuel 6, 16 bis 22 erinnert an das fehlende Schamgefühl Adams hinsichtlich seiner Nacktheit. Bathsebas aufreizende Nacktheit im terrassenförmigen Garten des königlichen Palastes verführte David ebenso zur falschen Erkenntnis, wie Adam im Garten Eden verleitet wurde, das Gebot Gottes zu übertreten und die verbotene Frucht zu nehmen. 2. Samuel 11,2, Nehemia 3,15, 2. Mose 20,14, 2. Samuel 11,4. Der König fürchtete die schamlose Bloßstellung seiner Schuld und nahm in Lüge und Mord Zuflucht. Seine Sünde wurde aber offenkundig. 2. Samuel 11,5. Bezeichnend ist, dass David in 2. Samuel 12,7 von Nathan als der Mann bezeichnet wird, eine Wendung, die für Adam gebräuchlich ist. 1. Mose 2, 22 und 24, 1. Mose 3, 6. Ebenso wie bei Adam zeigte sich bei ihm jedoch das Erbarmen Gottes. 2. Samuel 12, 12 plus 13. Psalm 32, 1 und 2. Der König wusste, dass sein Erlöser, der verheißene Same, lebt und ihn rettet. Hiob 19, 25. Doch ich weiß, mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Jesaja 41, 14. Fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel. Ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Dennoch wurde David aus seinem Paradies schmachvoll vertrieben. Er wusste, dass dieser Fluch die Folge seiner Sünde mit Bathseba und der Ermordung ihres Ehemannes gewesen war. 2. Samuel 15, 23. Und das ganze Land weinte mit lauter Stimme, während das ganze Kriegsvolk vorüberging. Dann ging der König über den Bach Kidron, und das ganze Kriegsvolk zog hinüber auf dem Weg zur Wüste hin. 1. Mose 3, 24. Und so schrie Shimi, als er fluchte: Hinaus, hinaus, du Blutmensch, du Ruchloser! Der Herr hat die ganze Blutschuld am Haus Sauls, an dessen Stelle du König geworden bist, auf dich zurückgebracht, und der Herr hat das Königtum in die Hand deines Sohnes Absalom gegeben. Siehe, jetzt bist du in deinem Unglück, denn ein Blutmensch bist du. Da sagte Avishai, der Sohn der Zeruja, zum König: Warum soll dieser tote Hund meinem Herrn, dem König, fluchen dürfen? Lass mich doch hinübergehen und ihm den Kopf abhauen. Aber der König sagte: Was habe ich mit euch zu tun, ihr Söhne der Zeruja? Ja, er soll doch fluchen. Denn wenn der Herr ihm gesagt hat: Fluche David, wer darf dann sagen: Warum tust du das? Und David sagte zu Abishai und zu all seinen Knechten: Siehe, mein Sohn, der aus meinem Leib hervorgegangen ist, trachtet mir nach dem Leben. Wie viel mehr jetzt dieser Benjaminiter? Lasst ihn, mag er fluchen, denn der Herr hat es ihm gewiss gesagt. Vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen, und der Herr wird mir Gutes zuwenden anstelle seines Fluches an diesem Tag. Und David und seine Männer gingen ihres Weges, während Shimi an der Seite des Berges neben ihm herging, im Gehen fluchte, mit Steinen nach ihm warf, immer neben ihm her und ihn mit Erde bewarf. Und der König und alles Volk, das bei ihm war, kamen erschöpft am Wasser an. Dort erholte er sich wieder. Der König erfuhr den Terror des Schwertes über sein Haus, das dem Fluch über alle Nachfahren Adams entspricht. 2. Samuel 12,10. Nun, so soll von deinem Haus das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. 1. Mose 3, 24. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. David erlebte den Kummer eines Vaters, dessen Sohn den eigenen Bruder umbringen will. 2. Samuel 13, 23 bis 29, 1. Mose 4, 8. All diese Parallelen zwischen Israel und den Ureltern der Menschheit bestätigen die weiter oben getroffene Annahme der Entsprechung des Gesetzes in Eden mit dem mosaischen Gesetz Israels. Ein Aufruf zur persönlichen Lebensübergabe an Jesus Christus. Lieber Leser, danke für deine Geduld, denn du wirst dich vermutlich noch immer fragen, was das alles mit dir zu tun haben soll. Okay, bestimmt siehst du ein, dass du nicht besser gehandelt hättest als Adam und Eva oder König David oder ganz Israel. Jedenfalls hättest du auch gesündigt. Vielleicht nicht auf dieselbe Art und Weise wie David, aber jeder Mensch hat seine eigenen Schwächen, auch du. Unsere Verfehlungen trennen uns alle von Gott, auch dich. Wirkt die Kraft der Sünde und des Todes nicht tagtäglich auch in dir und durch dich? Das, was ich hier geschrieben habe, sind doch nicht nur alte Geschichten, die nichts mit dir und deinem Hier und Jetzt zu tun haben. Sünde, Gesetz und Gnade hängen eng mit dir und deinem Leben zusammen. Glaubst du ernsthaft, dass du gut genug bist, um vor Gott zu bestehen? Ob du nun ein zerbrochener Sünder bist, der weiß, dass er ganz weit weg von Gott steht und dem es klar ist, dass er es nicht verdient, in seiner Nähe zu sein, oder ob du ein frommer oder ethisch reifer Mensch bist, dessen Werke im Großen und Ganzen gut sind und der glaubt, er sei in den Augen Gottes recht annehmbar, eines ist sicher. Du brauchst den Retter Jesus Christus, um wieder zurück in das Paradies zu gelangen. Du kannst mir erzählen, was du willst. In deinem Inneren sehnst du dich nach dieser Rückkehr in die Arme Jesu. Das tut nämlich jeder Mensch, ob ihm das bewusst ist oder nicht. In deinem Herzen wünschst du dir eine Befreiung von Sünde und Tod. Du verlangst nach der Erlösung vom Fluch des Gesetzes, der über Israel und die gesamte Menschheit, also auch über dich persönlich kam. Du spürst, dass dich Gott nicht so erschaffen hat, wie du jetzt bist, sondern dass er dich in der Freiheit seiner Kinder segnen möchte. Lass dich also von Satan nicht verführen und theologisch durcheinander bringen. Lerne Jesus Christus in der Bibel kennen. Lies zuerst das Johannesevangelium. Bete zu ihm, dass er dir dein Herz für seine Wahrheit öffnet und dir zeigt, wer er ist und was er für dich getan hat. Orientiere dich an Jesus in deinem Alltag, denn er ist das Licht der Welt, das dir das ewige Leben schenkt und dich überall hin begleitet, wo du hingehst. Begreife seine überaus große Weisheit und lass dich durch ihn vom Gesetz der Sünde und des Todes befreien. Vertraue seiner Güte und lass dir kein falsches Gottesbild eines ewigen Quälers einreden, denn Gott ist gerecht und richtet jeden Menschen gemäß den von ihnen begangenen Taten. Lass es nicht zu, dass dir die Schlange ein Misstrauen gegen Gott einimpft, sondern komm zurück in Gottes ewige Gemeinschaft, indem du das stellvertretende Opfer Jesu persönlich für dich annimmst und dafür aus ganzem Herzen dankst und dich dadurch von ihm verändern lässt. Lass dich reich segnen, und freue dich über dieses Geschenk der Befreiung von Satan und über deine persönliche Beziehung zu Gott, denn das ist die Freudenbotschaft deines dich liebenden Herrn. Jesus ist weder ignorant, was die Weltgeschichte angeht, noch hat er dich persönlich vergessen. Er kennt dich, ihm ist jede kleine Einzelheit deines Lebens wichtig. Er zählt deine Schritte und sogar deine Haare. Durch sein Opfer auf Golgatha hat er dich befreit, so dass dein Weg zum Leben überhaupt nicht beschwerlich ist. Denn du musst hierfür nur eine einzige Sache tun. Du sollst glauben, dass er als der Mensch gewordene Gott für dich gestorben ist und am Kreuz den Fluch deiner Sünde stellvertretend getragen hat. Glaube genau das und nichts anderes. Denn dein diesbezüglicher Glaube und nicht deine guten oder schlechten Taten rechtfertigen dich vor Gott, so dass Satan nichts gegen dich ausrichten kann. Denn weil Jesus dich freispricht, bist du wirklich frei. Weil er dich heiligt, bist du wirklich heilig. Deshalb sind alle Anklagen Satans gegen dich bei Gott wirkungslos. Glaube ist ein persönlicher Teil der neuen vertraglichen Vereinbarung Gottes mit der ganzen Menschheit. Der Teil Gottes ist der Tod seines Sohnes am Fluchholz Golgathas. Sei kein Unmündiger, der im Gesetz verbleibt, sondern laufe an der Mauer des Gesetzes entlang, bis du endlich die wesenhafte Türe Gottes findest, Jesus Christus in Person. Und gehe durch diese enge Gnadentüre in das ewige Leben ein. Lass dir nicht vormachen und glaube auch nicht selbst daran, dass du durch eigene Anstrengung, also durch das Befolgen von Geboten in den Himmel kommst, denn die Rettung gibt es ausschließlich umsonst. Sie ist das alleinige Werk Gottes und in keiner Weise durch dein Tun bewirkt. Versuche nicht, über die Mauer des Gesetzes ins Himmelreich zu springen, denn es wird dir nicht gelingen. Sei ein Teil des Leibes Jesu, welcher der verheißene Same Abrahams ist, und freue dich, dass du darin am göttlichen Segen für Abraham teilhast. Schön, lieber Leser, dass du diese Seite angeklickt hast. Anders als der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, dient sie nämlich dem Leben und bewahrt dich vor dem Tod. Komm zum wahrhaftigen himmlischen Berg Zion, zur himmlischen Stadt Jerusalem, die unsere Mutter ist, und lass dich nicht vom frommen Angebot der irdischen Stadt Jerusalem täuschen und von ihrem falschen Evangelium blenden, das in die Irre leitet, das heißt unter das Gesetz versklavt. Ihre Kinder sind Sklaven, die keinen Anteil am Segen Gottes haben, weil sie nicht in Christus sind. Wenn du seine Gnade in Jesus Christus jedoch annimmst, bist du hingegen ein Teil seiner himmlischen Braut, selbst dann, wenn du in der irdischen Stadt Jerusalem lebst. Stehe auf dieser Basis und lass dir nicht vormachen, dass dein guter Lebenswandel als Nachfolger Jesu auch nur das Geringste mit deiner Rettung und Gotteskindschaft zu tun hat. Lass dir aber auch von Christen, Juden oder sonstigen Menschen nicht einreden, dass du das ewige Leben verlieren kannst, denn du nimmst und isst vom Baum des Lebens und nicht vom Baum der Fälschung der Wahrheit. Lass dir von niemandem die falsche Frucht schmackhaft machen, denn sie ist ein Rückschritt in den Tod. Lass dich bitte zurückführen, aber dorthin zurück, woher du ursprünglich stammst. Blicke bitte nach oben und nicht zur falschen Braut und ihrem falschen irdischen Paradies. Glaube der wahren Freudenbotschaft. Bete zu Jesus und bekenne deinen Glauben vor den Menschen in Wort und Tat.